Also das muss ich jetzt einfach loswerden. Wir singen, komm Heiliger Geist, wirke unter uns. Und er wirkt in einer Power, in einer Kraft. Da kommt jemand, der eigentlich heute überhaupt nicht für die Musik vorgesehen ist, setzt sich dahin und begleitet uns. Das finde ich einfach super. Ja, Heiliger Geist, wirke unter uns. Mach unsere Herzen auf, mach unsere Ohren auf. Und ich danke dir, dass du mich benutzen willst und nicht ich will reden, sondern du sollst reden. Du sollst wirken. Sei willkommen, Herr. Amen. Zu Anfang eines Jahres kann man noch so einen kleinen Rückblick machen, was so letztes Jahr war. Und dann gab es irgendwann so letztes Jahr eine Serie unter der Überschrift Gemeinde. Tja, der Geburtstag der Gemeinde wird allgemein bezeichnet so als Pfingsten. Man sagt, der Herr Jesus ist aufgefahren, zurückgefahren zu seinem Vater, zu unserem Schöpfer, zu dem, der auch unser Vater ist. Und er hat gesagt, wartet noch ein bisschen und dann schicke ich euch jemanden und der wird euch helfen und der wird euch zeigen und der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Und dann kam der Heilige Geist und dann war ein Fischer, der zwar furchtbar begeistert war, aber mit Sicherheit, wer schon mal jemals geangelt hat, der weiß, da ist man ganz ruhig, da erzählt man nicht ständig irgendwas. Und dann stellt sich dieser Fischer hin und hält eine Predigt. Und aufgrund dieser Predigt, da kommen gleich Tausende zum Glauben an unseren Herrn Jesus. Und dann sagt man, da ist die Gemeinde entstanden. Wenn man so dran denkt, ich würde sagen, die Gemeinde ist fast schon viel früher entstanden, weil da gab es jemanden, der ging mit Leuten durch die Gegend und hat sie gelehrt und hat gepredigt und hat das Evangelium erzählt. Das war ja eigentlich der Herr Jesus. Und dann war eigentlich diese 11, die da übrig geblieben, da waren bestimmt noch viele andere mit dabei, das war eigentlich auch schon Gemeinde. Und so wuchs diese Gemeinde und da waren die Apostel da und die haben dafür gesorgt, dass alles lief, dass die ganzen Leute jetzt da auch in irgendeiner Form zusammenleben konnten. Die haben gepredigt, sie haben das Evangelium verkündet und es wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Manche, die damals zu diesem Fest nach Jerusalem gekommen waren, die haben dieses mitgenommen in ihre Heimatorte, aber es wurden immer mehr. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo die Apostel für sich festgestellt haben, hey, das können wir alles gar nicht mehr leisten. Wir brauchen da jemanden, der uns hilft, der gewisse Dinge übernimmt, damit wir für Gebet, für Predigen, für das Evangelium verbreiten, für Evangelisieren einfach mehr Zeit haben. Und das war, wenn man so will, die Geburtsstunde der Diakone. Diener. Sie wurden ausgewählt für ganz bestimmte Tätigkeiten, wo man gesagt hat, das braucht die Gemeinde und da brauchen wir jemanden, der dafür Ordnung sorgt und den Überblick hat und auch sorgt, dass das alles in den richtigen Bahnen ist und, und. Wie diese einzelnen Diakone ausgewählt wurden, ob das so etwas Ähnliches war wie heute, was wir heute beziehungsweise dann in einigen Wochen so durchführen, glaube ich eher nicht. Aber auch da gab es schon bestimmte Kriterien, die angesetzt wurden, wo man gesagt hat, also ein Diakon, der muss das und das, muss er in irgendeiner Form, muss er einfach haben. Und dann wurden diese Leute vor die Apostel gebracht. Die Apostel haben noch einmal gebetet, um sich vom Heiligen Geist bestätigen zu lassen. Jawohl, das sind auch tatsächlich die Richtigen. Und dann wurden sie gesegnet und dann wurden sie eingesetzt. Aber das Evangelium hat sich ja weiter verbreitet und es waren nicht immer die Apostel vor Ort. Und speziell dort, wo dann der Paulus auszog, sich auf den Weg machte, Richtung Europa, zu den Heiden, also zu uns. Da hat er überall Gemeinden gegründet und das Erste, was er auch mitgemacht hat, er hat dafür gesorgt, dass es dort Älteste gibt und dass es Diakone gibt. Und er hat in vielen Briefen immer wieder darauf hingewiesen, was Älteste und Diakone für Eigenschaften, für Kriterien haben müssen, um als solche auch tatsächlich ausgewählt und eingesetzt werden können. Und das Ganze gab es vor einigen Wochen, nochmal diese Bibelstellen als eine Art Übersicht. Und wir von dieser Gemeinde hier, wir sollten eigentlich alle darüber noch einmal nachlesen und nachdenken und heute eine entsprechende Wahl treffen. Und ich denke, diejenigen, die jetzt vielleicht nicht zu dieser Gemeinde gehören, denen wird das auch irgendwann mal passieren und dann ist es vielleicht auch nicht schlecht. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich will heute über diese Kriterien noch einmal, wollen wir zusammen ein bisschen nachdenken. Da heißt es, untadelig, frei von Vorwürfen, unantastbar. Also ein Verhalten, von dem man sagt, so muss sich ein Christ verhalten. Ja, wie muss sich ein Christ verhalten? Kann man sagen, wenn jemand fleißig jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, dann ist er ein Christ? Es ist vielleicht sicherlich eines, was ein Christ tut. Aber daran festzumachen, wenn jemand in den Gottesdienst geht, dann ist er ein Christ. Weiß ich nicht. In dem Moment, wo wir uns entschieden haben, an das zu glauben, was der Herr Jesus für uns getan hat. Aus lauter Liebe und Gnade zu uns. In dem Moment, wo wir uns entschieden haben, jawohl, unser Leben ihm zu übergeben. In dem Moment, wo wir uns taufen lassen. Das sind wir überzeugt davon, dass auch in diesem Moment der Heilige Geist in uns kommt. So wie der Herr Jesus gesagt hat, da kommt einer, der wird euch helfen, die Wahrheit zu erkennen. Der wird euch in alle Wahrheit lehren, der wird euch an alles erinnern. Und sicher eine Hauptaufgabe des Heiligen Geistes wird es sein, diesen ehemaligen alten Menschen umzuverändern in einen neuen Menschen. Er wird uns zeigen, was die Wahrheit ist. Welche Geheimnisse im Wort Gottes stecken, was wir an Autorität haben und vielleicht auch noch gar nicht wissen. Vorausgesetzt wir, so beschreibt es Paulus, streben in aller Leidenschaft danach, das zu erfahren, das festzustellen mit ganzem Herzen. Sind wir bereit, uns verändern zu lassen? Dieser Veränderungsprozess ist schmerzhaft. Da wird es die ein oder andere Angewohnheit geben, wo wir feststellen, das passt nicht mehr. Da wird es vielleicht auch die ein oder andere Tätigkeit geben, wo wir sagen, das hat jetzt damit, mit dem neuen Menschen hat es nichts mehr zu tun, da müssen wir aufhören. Wollen wir das? Sind wir bereit dazu? Oder wir könnten auch sagen, okay Gott, wenn du mich verändern willst, dann mach halt. Eigentlich fühle ich mich ja ganz wohl. Und wenn ich so dran denke, wir haben ja schon was ganz was Tolles. Ne? Wenn wir irgendwelche Eigenheiten feststellen, die nicht so ganz in Ordnung sind, dann sehen wir sie zuallererst bei den anderen. Ha, da springt mir das ja sofort ins Auge. Ich selber finde mich eigentlich ganz in Ordnung. Bin gar nicht so schlecht. Der Heilige Geist will mich verändern. Den anderen wird er auch verändern. Jetzt geht es erstmal um mich. Bin ich bereit dazu? Oder muss ich mir vielleicht diesen Vorwurf gefallen lassen? Und das ist das, was ich so unter diesem Begriff frei von Vorwürfen so sehen will. Bin ich einer, der sich verändern lässt? Vielleicht schon verändert wurde? Das nächste Kriterium ist uns, als ich es gelesen habe, muss ich ein bisschen lächeln. Da stand dort Mann einer Frau. Okay. Offensichtlich war es früher durchaus möglich, mehrere Frauen zu haben. In unserem Land, schon allein aufgrund unserer weltlichen Gesetze, geht es eigentlich so nicht mehr. Da brauchen wir uns schon gar keine Gedanken mehr machen. Vorausgesetzt, Mann einer Frau bedeutet, mit einer Frau verheiratet sein. Aber wenn wir uns so rumgucken, dann gibt es ja durchaus welche, die zwar verheiratet sind, aber die dann trotzdem auch noch andere eheähnliche Partnerschaften pflegen. Von daher gesehen ist vielleicht Mann einer Frau auch heute durchaus noch etwas, worüber man nachdenken sollte. Das nächste ist noch viel schlimmer. Nicht dem Trinken ergeben. Also habe ich mir gedacht, also kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, so eine Gemeinde, wo alle mehr oder weniger ständig sturzbetrunken durch die Gegend rennen. Aber wie ist es mit dem Alkohol? Manchmal sagt man ja, es ist ein Sorgentröster. Aber meistens tröstet er die einen Sorgen, aber nachlässt die Sorgen umso größer. Ne? Oder was habe ich gelesen? Alkohol löst Probleme. Er löst aber auch Partnerschaften. Er löst aber auch Arbeitsverhältnisse. Und manchmal löst das sogar das ganze Leben in irgendeiner Form auf. Nicht dem Trinken ergeben. Nicht das Geld lieben. Schändlichen Gewinn suchen. Ich denke, da geht es darum, bin ich jemand, der darauf bedacht ist, immer und überall seinen eigenen Vorteil zu bekommen, ohne Rücksicht auf den anderen? Wenn ich etwas zu verkaufen habe, setze ich es so hoch an und dichte dem irgendwelche Eigenschaften diesem Produkt zu, die ihr gar nicht habt. Hauptsache, ich habe gut verdient. Wie ist es, wenn ich Steuern zahlen muss? Fallen mir da nicht alle Möglichkeiten ein, wie ich sie sparen könnte? Da gibt es die legalen Möglichkeiten, Steuern zu sparen, und da gibt es auch welche, die sind nicht so ganz legal. Überhöhte Preise. Früher gab es noch fehlerhafte Wagen. also wo man gewisse Gewichte drauflegte, wo zwar 5 Kilo drauf stand, aber in Wirklichkeit, je nachdem, wann es einem zum Vorteil war, nur 2 Kilo drin waren oder 10 Kilo. Ehrbar. Und bei dem Wort ehrbar, Ehre. Ehre, ein Begriff, der früher sehr stark auch an christlichen Werten orientiert war. Und früher war jemanden eine Ehre zu haben, war etwas, da hat man schon großen Wert drauf gelegt. Und wir sehen ja heute bei manchen, die von anderen Völkern, von anderen Gesellschaftsgruppen zu uns kommen, da spielt plötzlich dieser Begriff der Ehre wieder eine bestimmte Rolle, zum Teil so übergroß, dass wir hier sagen, das verstehen wir eigentlich nicht so richtig. Was hat das jetzt damit zu tun? Also dieser Begriff der Ehre, finde ich, hat sich in gewisser Weise schon etwas gewandelt. Mehr und mehr ist er eigentlich zu einem Begriff geworden. Ehre wird formuliert als das, was der Mächtige oder der Reiche als Ehre versteht. Was die Gesellschaft unter Ehre versteht. Und manchmal ist Ehre auch gar kein so ein toller Begriff mehr. Da sagt man, jetzt tun wir das mal auf die Seite. Da spricht man dann gewisse Dinge aus. So im alltäglichen Leben, ne? Und wenn es nur ganz flapsig heißt, man ist aber doof. Da lächelt man vielleicht drüber oder denkt sich nichts dabei in unseren Bereichen. Und woanders kann das durchaus ein Begriff sein, der ihm schon ganz hart an die Ehre geht. Mit entsprechenden Reaktionen. Deshalb denke ich, für mich ist Ehre in Bezug auf die Gemeinde eher zu sehen, mache ich meinem Herrn Ehre? Mache ich mit meinem Verhalten, mit dem, was ich sage? Ich bin ja letztendlich ein Botschafter. Ein Botschafter ist einer, der in einem anderen Land sein eigenes Land und seine Werte vertritt. So wie wir, die wir den Herrn Jesus angenommen haben, ja Botschafter eigentlich des Himmelreichs sind. Wir wohnen zwar noch hier, aber wir gehören eigentlich nicht mehr hierher. Wir gehören woanders hin. Und dann sind wir Botschafter und dann haben wir das irgendwo, was dort gelebt wird, zu repräsentieren. Und wenn das jemand tut und man das erkennen kann, muss nicht unbedingt immer die großen Reden sein. Einfach das, was jemand lebt, dann würde ich sagen, okay, ehrbar. Der nächste Begriff, der dort steht, doppelzüngig. Rede ich den Menschen nach dem Mund? Rede ich heute so und morgen so? Sage ich heute etwas, um 5 Minuten später zu sagen, wenn ich Widerstand erfahre, oh, das habe ich jetzt eigentlich nicht so gemeint, nee, da hat mich jemand ganz falsch verstanden. Nein, das habe ich überhaupt nie gesagt. Reden wir mehr über andere? Oder reden wir mehr mit anderen? Das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Was ist das Geheimnis des Glaubens? Schlichtweg das Evangelium. Das Kennen. Das bezeugen und zwar genau in seiner ganz exakten Form und nicht irgendwelche Abweichungen. Ha ja, das passt schon irgendwo, können wir das vielleicht auch noch mit hineinbringen, passt vielleicht auch noch so ein bisschen mit dazu. Nein. Es erinnert mich oft an einen Satz, den der Herr Jesus gesagt hat, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn das stimmt, dann gibt es nur einen Weg und dann kann ich nicht irgendeinen anderen vielleicht auch noch so nehmen. Dann kann ich nicht sagen, naja, ich tue ja alles Gute und ich habe nur gute Gedanken, dann wird es schon auch irgendwie klappen, da brauche ich den Herrn Jesus nicht. Nein, es gibt nur einen Weg, ihn. Der nächste Begriff, der mir so aufgefallen ist, war erprobt. Und dann ist mir aufgefallen, im 1. Timotheus steht es, die Diakone sind die einzigen, wo direkt drin steht, deren Arbeit oder deren Dienst soll erst einmal auf Probe sein. Also so ein Probevierteljahr oder ein Probejahr oder sowas. Jetzt hat ja eine Probe an sich nichts Schlechtes an sich. Ich kann mich selbst einmal testen, bin ich tatsächlich für diesen Dienst geeignet? Und auch die anderen können das testen und können sagen, wir haben uns da eigentlich was anderes drunter vorgestellt, was du da machen sollst und nicht das, was jetzt du da so gerade machst. Bedeutet aber auch, wenn es heißt Probe, dass ich jemandem auch Zeit geben muss, sich in diese Aufgaben und in diese Tätigkeit hineinzufinden. Ihm die Chance zu geben, vielleicht auch mal was falsch zu machen, aber ansonsten dazu wachsen, mehr und mehr. Bedeutet allerdings auf der anderen Seite aber auch, wenn ich jemandem die Chance gebe, sich auszuprobieren und zu wachsen und voranzukommen, dass der andere das auch will. Ist er bereit zu üben? Ist er bereit, irgendwelche Anregungen anzunehmen? Sich auch irgendwo in Anführungszeichen helfen zu lassen? Bei seiner Tätigkeit? Wir haben es vorhin so wunderbar gesungen, komm Heiliger Geist, wirke unter uns. Ein Kriterium, voll Heiligen Geistes sein. Wenn der Heilige Geist in mich hineinkommt, dann ist es kein Geschwür, was in mir wuchert, rücksichtslos, bis es mich vollkommen durchdrungen hat. Der Heilige Geist ist eine Person. Der will eingeladen werden. Der will, dass ich ihm die Schlüssel zu meinem Herzen gebe, aber nicht nur zur Empfangshalle oder zum großen Raum, sondern bis hinein in die letzte Besenkammer. Da muss ich bereit sein, mich verändern zu lassen. Da muss ich mitarbeiten und mich nicht zurücklehnen und sagen, mach doch du. Voll Heiligen Geistes. Das heißt, da wird man letztendlich am Verhalten in irgendeiner Form merken müssen, halt mal, der hat sich verändert. Guter Ruf und Weisheit. Wir alle sind auf einen guten Ruf bedacht. Also denke ich, der gute Ruf spielt nicht nur hier drin eine Rolle, sondern auch da draußen. Also wird es sicherlich auch so sein, ist jemand nur hier drin ein lieber, netter Mensch? Oder ist er das generell? Und die Entscheidungen, die er trifft, erkennt man da die Weisheit? Jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, Weisheit ist kein Problem, das habe ich. Ich denke, das sind die wenigsten, die das eigentlich von sich sagen können. Rückblickend sowieso. Also ich habe schon viele Dinge in meinem Leben gemacht, wo ich gesagt habe, das hätte ich lieber gelassen. Aber wir haben jemanden, der uns gerne Weisheit geben möchte. Wir brauchen ihn nur bitten. Gott sagt, wenn es an Weisheit mangelt, egal an was, bei welchem Problem du gerade bist, frag mich, ich schenke dir diese Weisheit. Und da muss ich mich selber auch immer wieder sozusagen dran erinnern, bei all den Dingen, die ich machen will. Dass ich frage, ist es jetzt in deinem Sinn? Ist es so richtig, diese Entscheidung, die ich treffe? Fleiß. Ohne Fleiß kein Preis. Kennen wir alle, ne? Was heißt es, wenn einer keinen Preis haben will? Da braucht er auch nicht fleißig sein. Der Heilige Geist gibt Gaben. Mindestens eine. Jedem von uns. Es gibt Gaben, die sind speziell für einen persönlich. Und es gibt Gaben, die dazu dienen, der Gemeinschaft insgesamt zu dienen. Und diese Gabe, so heißt es, teilt der Heilige Geist aus, und zwar in dem Maße, wie er will und so viel er will. Also könnte es durchaus sein, ich stelle an mir fest, ich habe eine Gabe, ich hätte aber lieber gerne eine andere. Und ich hätte nicht gern die, sondern ich hätte gern die. Der Heilige Geist teilt aus. Und er weiß, welche Gabe für mich richtig ist. Und Paulus sagt, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Und jede Gabe hat vor Gott den gleichen Stellenwert. Und wir beurteilen oftmals die Gaben, wie sie so in der Welt und bei den Leuten ankommen. Aber wie was bei den Leuten ankommt, ist nicht wichtig. Es ist wichtig, wie es bei Gott ankommt. Und wenn ich so eine Gabe habe, dann darf ich dankbar sein und dann darf ich diese Gabe ausüben. Und vielleicht, wenn Gott sieht, Mensch, das macht er ganz toll, vielleicht kriege ich noch eine. So wie im Wort Gottes steht, ich teile erst etwas über etwas Kleines und wenn du dich da bewährst, dann wird es größer und dann wird es größer und dann wird es größer. Nicht aber gleich von vornherein die großen Sachen wollen. Fleiß. Üben. Üben bedeutet natürlich auch, nicht nur jemand muss üben wollen, sondern auch die Gemeinde letztendlich. Wir müssen ihm die Chance zum Üben geben. Auch die Möglichkeiten geben. Barmherzigkeit. Laut Wikipedia hat Barmherzigkeit ganz viel mit Mitleid zu tun. Allerdings hätte es einen aktiveren Teil. Das heißt, bei barmherzig sage ich nicht, ich fühle jetzt richtig, wie schlecht es dir geht, wobei ich sagen muss, ich habe da so meine Zweifel. Wenn ein anderer Schmerzen hat, dann so zu empfinden, dass ich genau weiß, genau diesen Schmerz, den kann ich nachvollziehen, den habe ich auch. Denn jeder von uns zum Beispiel hat ein anderes Schmerzempfinden. Für einen ist es furchtbar und für den anderen sagt heute das bisschen. Für den einen bedeutet irgendeine Situation Stress und für den anderen, der sagt, das ist ja noch gar nichts. Und dann kennen wir ja alle diejenigen, die freudig auf einen zukommen und sagen, hallo, wie geht's dir? Und in dem Moment, wo man antworten will, sind sie schon wieder woanders. Der Herr Jesus hat ein Beispiel gebracht von dem Sohn, der fortging, der erstmal zu seinem Vater gesagt hat, du pass auf, für mich bist du jetzt gestorben, deshalb will ich mein Erbe. Und dann hat er es durchgebracht und als er dann nichts mehr hatte, dann kam er zurück. Und dann hat der, für den, der eigentlich in Anführungszeichen sozusagen für tot erklärt worden ist, der hat ihn wieder aufgenommen, um damit zu zeigen, die Barmherzigkeit Gottes. Also Vergebung zu praktizieren, zu sagen, hey, komm her. Ich vergebe dir und ich nehme dich nicht nur wieder auf, sondern ich stelle dich in diesen Stand zurück, den du vorher hattest. Macht er, indem der Vater ihm den Ring ansteckt und ihm wieder ein schönes Gewand gibt. Aber wir müssen auch mit berücksichtigen, so leid es mir tut, wenn ich das jetzt so sagen muss, es bedeutet auch, dass derjenige, der zurückkommt, der Barmherzigkeit will, dass der eventuell auch irgendwo sein Verhalten ändert. Wir kennen sicherlich all diejenigen, die ständig Mist machen, die ständig sagen, oh, das tut mir jetzt aber leid und ich bitte um Entschuldigung und dann verzeiht man ihm und 5 Minuten später macht er das Gleiche wieder. Salomo, da geht es darum Erziehung, sagt, setzt auch einmal Grenzen, würde ich jetzt das übersetzen. Setzt auch mal Grenzen, die unter Umständen schmerzhaft sind. Denn wenn ich einem anderen immer ständig alles nachsehe, dann hat der keinerlei Orientierungsmöglichkeiten, an denen er sich orientieren kann, um später entsprechend etwas zu lernen für sein weiteres Leben. Also muss man auch dem einen oder anderen sagen können, stopp. So und so oft und so und so oft und so und so oft, so und jetzt ist dieser Punkt gekommen. Das alles war für die Diakone, aber sie gelten auch für den Ältesten. Und für den Ältesten kommt noch mit dazu, sozusagen als Hauptvorbild Jesus. Und Jesus war ein Hirte. Ein Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Deshalb, wir seine Schafe. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jeder Älteste sich dadurch auszeichnen muss, dass er für seine Gemeinde in den Tod geht. Aber er muss sich um seine Gemeindeglieder kümmern. Er muss dafür sorgen, dass sie vor Gefahren bewahrt werden. So wie ein Hirte die Schafe vor Wölfen oder sonstigen Tieren bewahrt hat. Er muss nach neuen Weideplätzen Ausschau halten. Das heißt, eine Gemeinde in Anführungszeichen muss wachsen können. Sie muss im Glauben wachsen können. Sie muss gutes Futter bekommen. Sie muss gute und fundierte Lehre bekommen. Sie muss im Glauben fundiert sein und im Glauben wachsen und fest im Glauben stehen. Und natürlich muss auch ein Ältester voll im Heiligen Geist sein, aber wenn wir das alles zusammennehmen und wir haben gebetet und wir haben geprüft und wir haben einen gewissen Anwärter gefunden, dann könnten wir uns zurücklegen und sagen, so, Job getan, jetzt soll der erstmal machen. Zeig mal, was du kannst. Ich habe meinen Teil getan. Wer so denkt, denkt leider verkehrt. Denn all diese Kriterien und noch einige mehr gelten nicht nur für den Diakon, die gelten nicht nur für einen Ältesten, die gelten für jeden von uns. Die Gemeinde wird oft als das Haus des Herrn bezeichnet. Und wenn ich ein Haus baue, ich habe zwar noch keins gebaut, aber ich habe mal ein paar Mal zugeguckt, wie eins gebaut wird, dann entscheiden nicht die Steine darüber, wo sie denn gerne stehen würden. Sondern das macht der Architekt. Weil der Architekt, der hat denn das Bild des Hauses vor sich und wie es auszusehen hat. Der Stein guckt maximal bis zum Nachbarschein oder bis zum Mörtel. Der Architekt schaut darüber hinaus. Und dann hat ein Stein zwangsläufig auch die Aufgabe, sich in diese Aufgabe zu füllen. Denn nur an dieser Stelle, wo der Architekt ihn vorsieht, erfüllt er auch seine Bestimmung. Gemeinde als Leib Christi. Wir als die einzelnen Zellen. Und jede Zelle, so steht es in unserem biologischen Code, in dem DNS, hat eine ganz bestimmte Aufgabe und genau an dieser Stelle, wo sie ihre Aufgabe erfüllen soll, erfüllt sie diese Aufgabe auch optimal. Und wo das ist, weiß der, der uns geplant hat. Das ist der Schöpfer. Jetzt könnte es sein, es gibt Stellen, da fehlt eine Zelle. Dann kann ich nicht hergehen und kann irgendwo eine Zelle nehmen und dorthin packen und sagen, ist ja wurscht, Hauptsache da ist eine Zelle. Wenn dir die Nase fehlt, dann kannst du nicht den großen Zeh nehmen und damit dir den ins Gesicht stopfen. Da wird dir zwar dieses Loch gefüllt, aber mit dem großen Zeh im Gesicht kannst du A, nicht riechen und B, Entschuldigung, das ist furchtbar aus. Das heißt, wir können nicht nur Löcher stopfen mit irgendjemandem, weil wir gerade irgendjemanden brauchen, sondern wir müssen den dorthin stecken, der dafür vorgesehen ist. Das heißt, wir müssen letztendlich insgesamt, sozusagen, wie heißt es so schön, gabenorientiert jemanden einsetzen. Und da, wo wir gerade sozusagen niemanden haben, da haben wir halt keinen. Aber es geht nicht darum, Löcher zu stopfen. Löcher zu stopfen wird immer grausam. Zusammenfassend möchte ich sagen, wenn wir der Leib Christi sind, dann funktioniert dieser Leib nur dann hundertprozentig, wenn jede Zelle richtig funktioniert. Also liegt es an der Verantwortung eines jeden von uns. Und keine Zelle hat eine untergeordnete Bedeutung. Jede Zelle ist wichtig. Älteste und Diakone haben sicherlich eine herausragende Funktion. Und es heißt so schön, sie werden auch dafür ganz besonders von unserem Herrn beobachtet und letztendlich auch danach beurteilt werden. Da heißt es zum Beispiel in Hebräer im 13. Kapitel, der 17. Vers, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für... Nicht für sie, sondern für euch. Also ist es mit unserer Verantwortung, dass Diakone und Älteste ihren Job auch mit Freuden machen und nicht sich letztendlich Ja, hätte ich fast gesagt, dazu hinprügeln müssen. Egal, ob wir jetzt dann danach in einer Vorwahl nach einem Ältesten oder einem Diakon suchen oder das irgendwann auf uns zukommt. Wir brauchen Gemeinden mit einem starken Fundament. Wir brauchen Gemeinden, die ein festes und attraktives Zeugnis der Gemeinschaft mit Gott sind. Wir brauchen Gemeinden, die positiv herausragen, wo andere sagen, oh, da ist irgendwas, das will ich kennenlernen. Stichwort, das gelingt nur gemeinsam. Amen. Ja, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, er segne euch. Er segne euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, ausgestattet für euch, für diesen Tag und für die kommende Woche. Nehmt seinen Segen, sein Shalom. Amen.